Was ich aber unterschätzt habe, ist, wie emotional Gründen ist. Und gleichzeitig hast du ja auch enorme Opportunitätskosten als ein Gründer. Kannst nicht mehr so viel mit Freunden machen, ist definitiv nicht mehr so viel Geld. Als wir gestartet sind, waren die LLMs noch nicht so weit, dass das Vibe-Coding wirklich gut war. Und das hat sich brutal geändert. Heute, wir investieren deutlich mehr Zeit darin, klarer zu definieren, was möchte ich denn eigentlich? Wenn ich das habe, schreibt sich der Code fast von selbst. Und das ist ein enormer Hebel. Wir hatten einen Pivot und haben dann eigentlich angefangen, sehr, sehr stark auf unsere Kunden zu hören und haben mal gefragt, hey, es kauft niemand, aber warum habt ihr es denn gekauft? Und im Endeffekt ist es spannend, dass wir was viel, viel Kleineres jetzt gebaut haben und viel, viel mehr Kunden damit haben und auch einen höheren Preis verlangen können. Einfach, weil wir deutlich fokussierter auf einen Use Case geworden sind. Wir haben alle das erste Mal gegründet. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, was bedeutet überhaupt gründen? Was muss man da machen? Haben da auch, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man so machen konnte. Ich finde immer das Anstrengendste eigentlich im Gründen ist diese Unklarheit. Wenn du eine klare Richtung hast, egal ob die richtig oder falsch ist, dann ist das extrem motivierend und dann läufst du einfach in die Richtung. Wenn du aber nicht die Richtung hast, dann ist das, finde ich, das ist eigentlich das Schwierigste. Wir sind gerade 3 Jahre alt geworden und haben auch alle gesagt, hey, krass eigentlich, dass wie viel wir miteinander schon gekämpft und gegeneinander schon gekämpft haben, aber trotzdem uns immer noch leiden können. Investoren sind extrem gut darin zu verstehen, ob du eigentlich selber weißt, wo du hin willst. Und wenn man selber nicht oder wenn man als Gründerteam gar nicht so richtig an seine Vision glaubt und auch das zumindest mal grob durchdacht hat, dann kommt das relativ schnell auch in den Gesprächen raus. Grundsätzlich haben wir uns stark überlegt, was wollen wir denn überhaupt für Investoren und wo sollen die uns dann unterstützen? Das eine ist natürlich immer das Geld, aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie ein Investor auch sonst noch helfen kann. Und wir haben das bewusst so gewählt, Carsten Maschmeyer mit eben das Heat & Speed, die eben dafür bekannt sind, sehr, sehr stark im Sales zu sein und uns da auch schon, also wir haben da schon Sales-Workshops bekommen, haben auch Intros schon zu Unternehmen bekommen. Also die helfen uns sehr, von dem Gründer-Sales wegzukommen zu einer Sales-Organisation. Und das ist enorm hilfreich. Auf jeden Fall so schnell wie möglich mit den Kunden reden. Ist auch nicht frustriert sein, wenn man da hartes Feedback bekommt. Ich glaube, das harte Feedback ist das Beste, was man kriegen kann. Aber ganz am Anfang geht es ehrlicherweise nur darum, einfach mal...
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Danke fürs Reinhören beim Podcast von fürgründer.de. Alle guten Dinge sind mindestens 3. Und so bin ich auch in diesem Jahr wieder auf der Hinterland of Things in Bielefeld. Und es gibt Podcasts aus kleinen mobilen Studios. Vielen Dank an das Hinterland-Team für diese Möglichkeit. Und vielen Dank an meinen Gast in dieser Folge, der mir direkt zum Start der Hinterland gegenüber sitzt, Henrik Pitz, Mitgründer des Softwareunternehmens Cepro. Wie bei vielen Startups hier auf der Hinterland spielt KI bei Cepro eine wichtige Rolle. Und Investoren glauben an das Geschäftsmodell und haben Ende 2025 2 Millionen Euro in das Team rund um Henrik investiert. Somit sprechen wir natürlich über KI, aber vor allem auch über die Erfahrung, die Henrik in den vergangenen Jahren gemacht hat und über Vertrieb, denn dort entscheidet sich, ob du erfolgreich wirst. In diesem Sinne, hallo Henrik.
Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Gerne. Lass uns mit einem kurzen Geschäftsmodellcheck von Cepro einsteigen. Wer sind eure Kunden?
Grundsätzlich sind unsere Kunden aus dem Mittelstand heute, also klassische Fertigungsindustrie, Metall und Plastik. Und aktuell das ganz klar aus der Dachregion.
Was versprecht ihr euren Kunden?
Aktuell sind wir in der Qualitätssicherung unterwegs. Das heißt, unser System hilft unseren Kunden, einfacher zu definieren, wie man Qualitätssicherung durchführt. Und natürlich die Qualitätssicherung selbst. Bedeutet im Endeffekt, Qualität soll steigen, aber natürlich das Ganze auch mit einem günstigeren Preis. Also dass, sage ich mal, ein Mitarbeiter weniger Zeit damit verwendet.
Was ist denn das Problem dahinter?
Das Problem ist, dass sich da eigentlich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich viel verändert hat. Und wenn man sich das anschaut, wenn so ein Bauteil, sagen wir mal so ein Zahnrad aus Metall gefertigt wird, dann ist das Ganze sehr, sehr händisch und sehr manuell. Bedeutet, man hat eine technische Zeichnung, das ist meistens in der PDF-Form, teilweise sogar ausgedruckt. Und dann muss eben unser Kunde oder ein Mitarbeiter hingehen und per Hand wirklich definieren, was ist wichtig für mich, für die Qualitätssicherung, damit ich dieses Bauteil mit der bestmöglichen Qualität eben fertigen kann. Und das Ganze ist basierend auf Erfahrung. Das heißt, einerseits ist es natürlich aufwendig, weil man es manuell macht. Andererseits muss man auch erstmal die Mitarbeiter haben, die dieses Know-how haben, um das zu entscheiden. Und genau das macht eben unsere KI. Ganz wichtig, es unterstützt dabei, es ist nicht vollautomatisiert. Das heißt, der Mitarbeiter ist am Ende immer noch derjenige, der die finale Entscheidung trifft.
Mhm. Kannst du dann, für alle die jetzt nicht so tief in diesem Fertigungsthema drin sind, einmal noch so ein Vorher-Nachher-Bild von diesem Prozess aufzeichnen?
Genau, also heute ist es so, wenn man, sage ich mal, von einem ganz manuellen Prozess ausgeht, dass in der Qualitätssicherung eine neue Bestellung reinkommt, hey, ihr müsst dieses Bauteil fertigen, dann wird, sage ich mal, die technische Zeichnung ausgedruckt und das wird markiert. Das nennt man teilweise Stempeln, dass man bei jedem Merkmal, beispielsweise wenn man ein lineares Maß hat, das die Länge angibt von dem Bauteil, dann muss man am Ende überprüfen, haben wir wirklich diese Länge. Oder wenn eine Bohrung reinkommt, dann wird diese Bohrung markiert. Das heißt, nach der Fertigung oder teilweise auch während dem Fertigungsprozess wird dann händisch überprüft, ist es auch genauso gefertigt wie definiert. Und dieser ganze manuelle Prozess findet eben in einem Prüfplan statt. Das heißt, bevor ich fertige, definiere ich das alles runter, habe da meinen Prüfplan, der wird in die Fertigung gegeben, damit da die Mitarbeiter auch wissen, was sie zu tun haben, wenn die Qualitätssicherung durchgeführt wird. Und diese ganze Vorbereitung, die eben wird durch unsere KI automatisiert, bedeutet, man kann bei uns die technische Zeichnung reinladen, unser System analysiert das, gibt einen Vorschlag, hey, so würde ich diesen Prüfplan aufbauen und am Ende kann man das noch individuell anpassen und dann eben daraus den Prüfplan generieren. Wenn man das grob, sage ich mal, in Zeit sich überlegt, was sich da verändert, hängt das natürlich davon ab, was es für ein Bauteil ist. Also es gibt Bauteile, die haben 2-3 Merkmale, es gibt Bauteile, die haben mehrere Seiten und über 1000 Merkmale, aber wenn man so von dem Durchschnitt ausgeht, dann sind das so 3-4 Stunden, die man normalerweise, und bei uns sind es halt 5-10 Minuten.
Okay, das heißt, ihr spart Zeit, ermöglicht ihr auch, was wir jetzt schauen, weil gerade bei diesem manuellen Prozess kann ich mir vorstellen, dass da eine hohe Fehleranfälligkeit besteht. Würdet ihr auch sagen, durch eure KI werden die Bauteile, gibt es weniger Ausschuss, gibt es weniger Fehlproduktion?
Absolut. Also wir hatten ursprünglich gar nicht so, sage ich mal, damit geplant. Also wir dachten einfach, naja, solange ich die Zeit spare, ist es gut. Aber wir hatten dann immer wieder auch so Momente, wo ein Kunde uns angerufen hat und gesagt, ja, die KI macht hier einen Fehler. Und dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut. Und im Endeffekt hat er dann gesagt, ja, nee, eigentlich hat es gepasst, aber ich hätte es anders gemacht ursprünglich. Also es wäre zu einem Fehler gekommen. Dementsprechend, was oft passiert, ist einfach, dass man Merkmale übersieht. Also das ist, glaube ich, auch ganz menschlich, wenn man da 1000 Merkmale vor sich hat, passiert das relativ schnell. Aber andererseits eben auch das Thema, dass dieses Fertigungswissen immer weniger auch im Markt vorhanden ist. Es gehen jetzt sehr, sehr viele aus der Fertigungsindustrie auch in Rente. Die haben ein enormes Wissen, das aber schwer ist, eben weiterzugeben. Und wenn dann, sage ich mal, jemand anderes draufschaut, der nicht dieses Wissen hat, dann ist das immer so ein bisschen Best Guess. Was mache ich dann und was mache ich nicht? Und da soll natürlich, sage ich mal, unsere Software auch helfen, dass dieses Fertigungswissen auch weitergegeben wird an die nächste Generation.
Also Zeitersparnis, damit Kostenersparnis und bessere und höhere Fertigungsqualität, weniger Ausschuss.
Genau.
Wie verdient ihr dann Geld? Wie sieht das auf der Einnahmenseite aus?
Genau, im Endeffekt ist das Ganze, also wir haben ein klassisches SaaS-Modell, bedeutet, man zahlt den Zugang, sage ich mal, zu unserer Software auf einer Jahresbasis. Was vielleicht KI-technisch ist, ist, dass wir es nicht klassisch nach Sitzplätzen machen, weil wir sagen, das macht bei uns gar keinen Sinn, weil wir dadurch nicht den Wert generieren, sondern wir machen es einfach, sage ich mal, wertbasiert, je nachdem, wie viele Prüfpläne mit uns automatisiert sind. Das war am Anfang natürlich ein bisschen was Neues für unsere Kunden, weil die auch sagen, naja, ich kenne klassisch da meine, entweder kennen sie klassisch ihre Sitzplätze oder teilweise sie haben einen Einmalpreis für eine Software, die ist dann auf dem PC und dann war es das. Aber wenn man das den Kunden erklärt, schätzen die das eigentlich sehr, weil, sage ich mal, der Kosten-Nutzen viel, viel einfacher ist zu kalkulieren. Also sie können sich ausrechnen, hey, wie viele Prüfpläne hatte ich beispielsweise im letzten Jahr, so viel haben die mich grob gekostet und da war vielleicht der Ausschuss, und können dann drüber rechnen. Und so viel ist es mit Zerpro. Und dementsprechend gewinnen eigentlich beide Seiten.
Mhm. Wo liegt ihr so im Durchschnitt bei so einer Jahresgebühr?
Hängt auch da wieder stark vom Unternehmen ab. Was aber, sage ich mal, der Vorteil ist auch da an diesem Preismodell, ist, dass wir theoretisch sehr, sehr niedrig starten können. Also wir haben eine gewisse Flexibilität und haben dann eben, sage ich mal, der kleinste Vertrag sozusagen fängt im Jahr bei 3.000 Euro an, was im Vergleich zu anderer Softwareindustrie enorm günstig ist. Und skaliert dann eben dadurch, dass immer mehr damit gearbeitet wird und dann, sage ich mal, die Lizenz größer wird. Aber auch dann weiß eben der Kunde, was er auch dafür kriegt.
Wie sieht es auf der Kostenseite aus? Was sind bei euch die größten Kosten? Entwicklerkosten, Vertriebskosten?
Genau, also wir sind ja noch ein recht junges Unternehmen. Wir sind gestern auch 3 Jahre alt geworden. Von dem her passt das eigentlich perfekt heute. Im Endeffekt ist es doch noch sehr viel Entwicklung. Also grundsätzlich ist es definitiv die Mitarbeiter, weil wir, sage ich mal, softwaretechnisch natürlich, sage ich mal, da ist die größte Ausgabe. Viel Entwicklung, aber natürlich auch, sage ich mal, jetzt nach und nach mehr im Sales. Was aber wichtig ist, unser Sales ist sehr inbound getrieben. Bedeutet, dass wir jetzt nicht, 20 Leute haben, die Cold Calling betreiben, sondern eigentlich viel, viel mehr über Marketing steuern. Bedeutet beispielsweise untypisch für unsere Industrie Social Media Marketing, aber auch über LinkedIn, dann über uns Gründer, dass wir sehr, sehr viel über das Thema posten und so eigentlich den Inbound auch bekommen. Liegt natürlich auch daran, dass wir, sage ich mal, sowohl kleinere Lizenzen haben als auch sehr, sehr große. Bei den sehr, sehr großen, da ist es natürlich klar, dass da, sage ich mal, jemand im Vertrieb. Bei den sehr, sehr kleinen ist es dann eher eigentlich eine Art Self-Onboarding und relativ schneller Sales-Cycle.
Wo liegt eure größte Lizenz, um da mal so einen Eindruck zu bekommen? Du hast ja gesagt, 3.000 Euro kann der Start sein pro Jahr.
Aktuell rein im Mittelstand sind es so 30.000, 40.000 Euro. Dann.
KI setzt ihr ein für diese Qualitätssicherung. Jeder, der jetzt schon mal KI-Fragen gestellt hat, wird sehen, hin und wieder kommen sehr merkwürdige Antworten, auch Fehler einfach. Wie schafft ihr das, dass das tatsächlich auch sehr präzise ist? Also, dass gerade diese Prüfmerkmale eingehalten werden und da nicht dann genauso halluziniert wird oder eben mal Abweichungen passieren.
Ja, also was da ganz wichtig ist, ist, dass wir erstmal, sage ich mal, unseren Kunden ganz klar erklären, was unsere Software machen soll. Wir haben am Anfang auch den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, hey, das ist eine Vollautomatisierung. Einfach Zeichnung rein, Prüfplan raus und du bist happy. Und natürlich klappt das nicht so, weil grundsätzlich KI nie im Schnitt 100% richtig hat. Deswegen haben wir immer gesagt, das ist eine Unterstützung. Es hilft dir, schneller zu sein, du musst trotzdem drüber schauen und sagen auch immer unseren Kunden, naja, vergleich es auch einfach mal dem, was es heute ist. Weil heute ist es eben auch, ein Mensch hat auch nie 100%. Und ich glaube, das ist eben oft der Fehler. Man sagt immer, ja, ich will eine Software und die muss 100%ig korrekt sein. Aber eben der Vergleichspunkt ist eigentlich immer der Mensch und der hat auch nicht 100%. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, am Ende ist es ein Kostenthema. So wie du es richtig gesagt hast, wenn ich Sachen übersehe, dann habe ich gegebenenfalls einen Ausschuss und der hat auch einen Preis. Das heißt, wenn insgesamt die Kosten runtergehen, ist es eigentlich egal, ob jetzt eine KI 70%, 50% oder 100% hat, solange, sage ich mal, in der Summe was gewonnen wurde.
Spannender Ansatz, das so zu bewerten. Das Thema Entwicklung hast du gesagt, ihr habt auch viele Entwickler. KI in der Entwicklung ist ja auch ein Riesenthema. Gibt Unternehmen, die sagen, okay, unsere Entwickler schreiben keine Zeile Code mehr. Vibe-Coding ist ein großes Thema. Wie blickst du auf die Sache und wie setzt ihr das schon ein? Schreiben bei euch die Entwickler auch keinen Code mehr? Was ist aus deiner Sicht wichtig, um mit KI zu guten Programmierergebnissen zu kommen?
Also was ganz spannend ist, in den letzten 3 Jahren haben wir, sage ich mal, diesen Wandel extrem mitgemacht. Als wir gestartet sind, waren die ganzen, sage ich mal, LLMs noch nicht so weit, dass das Vibe-Coding wirklich gut war. Also es hat schon angefangen und man hat gesehen, das ist eigentlich der perfekte Use Case dafür, aber es wurde schon noch relativ viel gecodet. Und das hat sich brutal geändert. Also inzwischen ist es wirklich, dass jeder von unseren Entwicklern eigentlich Vibe-codet. Was da aber ganz wichtig ist, ist, sage ich mal, dass sich so ein bisschen die Rolle des Entwicklers ändert. Also was wir gemerkt haben ist, früher beim Coden war es immer so, dass man während dem Coden eigentlich so ein bisschen den Code verbessert hat, ein bisschen damit gearbeitet hat und am Ende ein gutes Ergebnis hat. Heute, zumindest bei uns, ist es deutlich mehr vorher zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Weil wir eben sehen, und das hören wir auch von anderen, sage ich mal, Gründern oder Startups, dass wenn du nicht wirklich weißt, was du willst und das in ein LLM eingibst, dann kommt natürlich auch eine schwammige Lösung raus. Und dann, sage ich mal, damit immer wieder weiter zu prompten, kann halt dazu führen, dass man nicht wirklich zum Ergebnis kommt, weil man währenddessen auch nicht wirklich weiß, was man will und dann sich so ein bisschen im Kreis dreht. Das heißt, wir investieren deutlich mehr Zeit darin, klarer zu definieren, was möchte ich denn eigentlich? Aber wenn ich das habe, ab dem Moment schreibt sich der Code noch nicht wirklich, also noch nicht komplett von selbst, aber fast von selbst. Und das ist natürlich ein enormer Hebel. Also man muss definitiv sagen, dass es uns deutlich schneller gemacht hat.
Das heißt, auch eigentlich aus dem Thema Entwicklung nicht mehr wegzudenken. Und,
absolut.
Okay. Du hast ja gesagt, ihr seid gestern 3 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Viele Startups schaffen das ja nicht. Insofern schon mal ein guter Meilenstein. Genau. Wenn du jetzt auf deine Gründerreise anschaust und vielleicht Überschriften für die einzelnen Kapitel finden würdest, welche Kapitelüberschriften würden dir so in den Sinn kommen?
Ja. Passt doch perfekt. Ich habe heute Morgen genau dazu was auf LinkedIn gepostet. Also in den 3 Jahren, man muss vielleicht dazu sagen, bei uns, wir sind nicht, sage ich mal, Gründer, die jetzt dieses Problem selber hatten. Und ich glaube, das macht in der Gründerreise allgemein einen Riesenunterschied. Wir waren schon aus der Fertigungsindustrie, haben da Erfahrungen gehabt, aber jetzt nicht diejenigen, wo sagen, ja, ich war in der Qualitätssicherung, habe einen Prüfplan erstellt und will das nicht mehr selber machen und deswegen automatisiere ich es. Dementsprechend, kann man das eigentlich so in 3 Teile aufteilen. Also das erste Jahr, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir einfach nur gelernt. Wir haben alle das erste Mal gegründet. Das heißt, wir müssten erstmal verstehen, was bedeutet überhaupt gründen, was muss man da machen. Haben da auch, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man so machen konnte. Haben mehr oder weniger im ersten Jahr einfach für uns selber was gebaut und haben gedacht, ja, das wird schon jemand kaufen, weil es mega cool, was wir gebaut haben. Haben natürlich dann gemerkt, das ist nicht so. Dann das zweite Jahr angefangen, haben wir dann gemerkt, okay, das ist es nicht. Wir hatten einen Pivot und haben dann eigentlich angefangen, sehr, sehr stark auf unsere Kunden zu hören, so wie man es machen sollte, und haben dann unser erstes Produkt rausgebracht. Und dann ging es eigentlich darum, okay, jetzt mal die Kunden zu finden und auch zu verstehen, naja, finde ich 10 Kunden, finde ich 20 Kunden, aber finde ich vielleicht auch 30, 40, 50. Und glücklicherweise haben wir die mit dem, was wir jetzt machen, gefunden. Und eigentlich, was sich jetzt geändert hat, ist natürlich so ein bisschen, okay, wir haben jetzt unseren Use Case gefunden, wir haben unsere Nische gefunden, da natürlich weiter zu wachsen. Das heißt nicht nur kundenseitig, sondern jetzt auch mit der Finanzierungsseite auch teamseitig, weil die ersten, 2,5 Jahre waren wir eigentlich nur zu dritt. Aber natürlich auch zu überlegen oder, mehr zu verschärfen, wie kommen wir jetzt aus diesem eigentlichen Produkt, was wir haben, zu unserer größeren Vision und, zu einer Art Plattform und nicht nur dieser eine Use Case.
Also lernen, zweites Kapitel Pivot. Oder
Pivot und erstes Produkt bauen.
Erstes sozusagen. Produkt, also dann das richtige Produkt.
Das richtige,
bauen.
Genau.
Und jetzt so langsam wachsen.
Richtig.
Schon der. Was hat euch motiviert, nach diesem ersten Jahr weiterzumachen? Und da nicht zu sagen, okay, wie gesagt, eigentlich hatten wir ein cooles Produkt, jetzt hat es aber keiner gekauft. Okay, das war's.
Ja, das Spannende war mit unserem ersten Produkt, wir hatten mit unserem ersten Produkt so ein paar Kunden. Also wir hatten so, 8, 9, 10 Kunden, die unser Produkt auch schon gekauft haben, also das erste Produkt vorm Pivot, wo wir aber dann gemerkt haben, ja, okay, die haben es gekauft, aber irgendwie kauft sie was anderes. Und dann sind wir zu denen hinten und haben halt gefragt, hey, es kauft niemand, aber warum habt ihr es denn gekauft? Und das Spannende war, dass sie dann gesagt haben, naja, das alles, was ihr da macht, also ist ja schön und gut, aber eigentlich interessiert mich nur eine kleine Sache. Und diese eine kleine Sache war, dass wir eigentlich schon damals extrem gut waren, technische Zeichnungen zu verstehen. Was für uns nur so ein ganz, ganz kleines Feature war, um halt was anderes zu machen. Wo sie aber gesagt haben, naja, eigentlich ist das extrem spannend für ganz viele Prozesse, aber dafür, wo es macht, interessiert es mich halt eigentlich nicht. Und das hat uns eigentlich motiviert, dass wir gesagt haben, naja, jetzt nehmen wir mal nur das und überlegen mal, was kann man damit machen. Und im Endeffekt ist es spannend, dass wir eigentlich was viel, viel Kleineres jetzt gebaut haben und viel, viel mehr Kunden damit haben und auch einen höheren Preis verlangen können. Einfach, weil wir deutlich fokussierter auf einen Use Case geworden sind, aber in dem extrem stark.
Wenn du das jetzt quasi verpacken würdest und okay, wenn ich jetzt nochmal mit dem Wissen anfangen würde, vielleicht anderes Thema oder übertragen auf irgendwelche anderen Themen, wie würdest du das in eine Strategie und in so einen Actionplan packen, um eben von Anfang an vielleicht genau diesen Pfad zu gehen?
Ja, ich glaube, es ist, dass man am Anfang extrem fokussiert sein sollte. Und ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Also beispielsweise Investoren fragen ja immer, wie groß ist der Markt und wie groß kann das werden? Aber ganz am Anfang geht es ehrlicherweise nur darum, einfach mal die ersten Kunden zu kriegen und in einem Produkt oder in einem Feature, das man hat, extrem gut zu werden und da das Beste zu sein. Und wenn man das mit dem ersten Produkt vergleicht, da haben wir genau den Fehler gemacht. Wir haben ein Produkt gebaut, war nicht wirklich gut da drin. Die Kunden haben gesagt, naja, füg mir das Feature noch hinzu und dann kaufe ich's. Und dann beginnt es nämlich, dann fügst du das Feature hinzu und dann kommt der Nächste und sagt, ah ja, füg aber das Feature noch hinzu. Das heißt, eigentlich muss man genau das Gegenteil machen. Man muss sagen, ich bin auf einem so fokussiert, dass Kunden das kaufen, obwohl alle anderen Features, die vielleicht gut wären, sie es aber trotzdem kaufen, weil wir sagen, das eine Feature ist so gut, dass es mir das wert ist.
Würdest du sagen, ihr seid auch zu spät in den Kontakt mit potenziellen Kunden gekommen?
100%, definitiv. Also ich glaube, das war der größte Lerneffekt für uns. Ich glaube, am Anfang, gerade wenn man das erste Mal gründet, hat man da auch so ein bisschen Angst davor, zum Kunden zu gehen, weil man noch nicht wirklich was hat. Und man sich denkt, naja, warum sollte der mit mir reden? Aber ich glaube, all diese Punkte sind halt auch ist eine Art Validierung, wenn die Kunden sich die Zeit nehmen, wenn sie was kaufen, was eigentlich außen drumherum kompletter Quatsch ist noch, aber eins gut ist, dann ist da auch irgendwas, wo sie sagen, das ist mir wert, dass ich da Zeit investiere. Und das ist enorm wichtig. Das heißt, im Nachhinein würde ich viel, viel früher mit Kunden sprechen und eigentlich müsste man, das haben wir jetzt beim zweiten Produkt dann so gemacht, alles schon verkaufen, bevor man überhaupt anfängt zu bauen. Weil, wie gesagt, wenn das Problem groß genug ist, dann ist das dem Kunden wert. Im schlimmsten Fall würde er halt ein bisschen Geld verlieren, aber im besten Fall hätte er sein Problem gelöst.
Ich glaube, es ist diese Angst vor negativem Feedback, ne, die viele vielleicht davon abhält, früh mal rauszugehen. Das Problem, was wir da ja dann nicht sehen, ist, das negative Feedback kommt so oder so. Es kommt dann nur halt ein, zwei Jahre später. Ihr habt das ja auch gemerkt. Ne? Dann hat man viel Energie reingesteckt. Und dann nochmal den Schalter umzulegen und in eine andere Richtung zu gehen, erfordert halt auch nochmal sehr, sehr viel Arbeit und Energie. Also insofern der Appell, keine Angst vor negativem Feedback, weil das bewahrt euch davor, Energie in etwas reinzustecken, was dann am Markt ohnehin ist schwer
haben. Absolut. Im Endeffekt ist ja auch, sage ich mal, die Zeit der Gründer ist ja eigentlich das Kostbarste, was man hat. Und wenn man da zu lange in die falsche Richtung rennt, ist das natürlich ein Problem.
Pivot, kann ich mir vorstellen, schwierige Zeit. Ist das etwas, was du auch als so diesen absoluten Tiefpunkt vielleicht in den 3 Jahren sehen würdest oder würdest du einen anderen Moment rausgreifen?
Ich glaube, ehrlicherweise war es eher so die Zeit vorm Pivot, um ehrlich zu sein, weil beim Pivot war es dann so ein bisschen so, dass wir alle klar waren, okay, da geht's halt nicht weiter. Und ich glaube, irgendwie so ein bisschen hat sich das auch wie so eine Art Erlösung angefühlt. So gesagt, okay, das war es halt nicht. Die Zeit davor war, finde ich, deutlich anstrengender, weil man da, sage ich mal, mit dem Thema noch nicht abgeschlossen hatte und noch versucht hat, ich will jetzt Kunden kriegen und jeden Tag hat man mehr oder weniger das Feedback bekommen, ja, das will ich aber nicht. Das war deutlich anstrengender. Klar, beim Pivot hätte es auch sein können, dass wir noch ein zweites Produkt gebaut hätten und das hat auch nicht gepasst. Vielleicht hätten wir dann aufgehört, aber ich finde immer das Anstrengendste eigentlich im Gründen ist diese Unklarheit. Wenn du eine klare Richtung hast, egal ob die richtig oder falsch ist, dann ist das extrem motivierend und dann läufst du einfach in die Richtung. Wenn du aber nicht die Richtung hast, dann ist das, finde ich, das ist eigentlich das Schwierigste.
Du hast vorhin auch gesagt, im ersten Jahr habt ihr alles erstmal lernen müssen rund um das Gründen. Von daher vielleicht, welche Herausforderung beim Gründen war für dich immer völlig überraschend? Oder womit hättest du nicht gerechnet?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist es so ein bisschen am Anfang, mit was fange ich überhaupt an? Also gerade als, sage ich mal, Gründer, wo jetzt nicht man sein eigenes Problem löst, könnte man theoretisch alles machen. Das ist natürlich Vor- und Nachteil, weil man sieht einerseits, sage ich mal, diese ganzen tollen Startups, die Milliarden Bewertungen haben und du denkst, ah ja, perfekt, das kann ich ja auch machen. Denkst dir aber, ja, da bin ich eh zu spät dran. Andererseits gibt es eigentlich noch genug Probleme auf dieser Welt, die man alle lösen könnte. Das heißt, sich wirklich auf ein Problem zu committen, ist, finde ich, extrem schwierig, gerade weil, ich sehe das bei uns im Team, aber auch bei vielen anderen Gründern, Gründer sind, glaube ich, von Natur aus begeistert von Themen und sehr interessiert an Themen. Und das Wichtigste ist aber auch da, sich zu fokussieren. Ich würde auch sehr, sehr viele andere Dinge, sage ich mal, gerne machen und mich interessieren super viele Sachen, aber faktisch hat man einfach nicht die Zeit. Und das hatte ich dachte ursprünglich, wenn ich so gründe, dann bin ich so in der, sag ich mal, Startup-Szene und man kriegt alles mit und Innovationen, was alles passiert. Aber die Realität ist, dass man sich eigentlich nur auf das fokussiert, was man selber macht.
Glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Deshalb würde ich da jetzt einfach einen Haken dran machen. Ihr seid ja auch ein Gründerteam.
Ja.
Und viele Gründerteams brechen früher oder später auseinander. Einer geht, manchmal sogar ein zweiter, dann ist von einem Dreierteam dann nur noch einer übrig. Wo würdest du sagen, was hat bei euch vielleicht geholfen, auch gerade durch die schwierige Zeit durchzugehen? Und wo waren vielleicht aber auch Grenzen, die ihr gemerkt habt, oh, jetzt wird es hier wirklich ruckelig, auch im Team?
Ja, also grundsätzlich bei unserem Team ist, sage ich mal, Vor- und Nachteil, dass wir extrem unterschiedlich sind. Macht uns natürlich als Gründerteam enorm stark. Gerade mein Mitgründer Frederik hat ein extremes Sales-Talent, kann da, sage ich mal, die Kunden ranziehen. Dann Sascha ist derjenige, der extrem strukturiert denken kann, was gerade, sage ich mal, in den Prozessen, die wir abbilden, enorm wichtig ist und da auch ein extremes Tech-Talent haben. Und sage ich mal, ich versuche immer derjenige, der dazwischen ist, das Ganze so ein bisschen zu übersetzen von Kundenanforderungen in Richtung Tech. Aber was enorm wichtig ist, glaube ich, ist, dass man grundsätzlich gleiche Ziele und Werte hat. Also was wir gemerkt haben, und wir haben vor ein paar Tagen, wie gesagt, wir sind gerade 3 Jahre alt geworden und haben auch alle gesagt, hey, krass eigentlich, dass wie viel wir miteinander schon gekämpft und gegeneinander schon gekämpft haben, aber trotzdem uns immer noch leiden können, mehr oder weniger. Ich glaube, das ist, weil wir gleiche Ziele haben und auch, sage ich mal, die gleichen Werte haben, an diese Ziele zu kommen.
Was würdest du sagen, sind eure Werte, die euch da verbinden?
Ja, beispielsweise, ich glaube, natürlich ist so ein Thema, jeder gründet so ein bisschen auch, um Geld zu verdienen, keine Frage. Aber andererseits, glaube ich, jeder von uns dreien macht das, weil er Bock darauf hat und weil er da ein Ziel hat und, sage ich mal, wirklich dem Mittelstand oder generell der Fertigungsindustrie, wir sehen da ein Problem und wir wollen das lösen. Andererseits sagen wir auch, wir wollen das nicht um jeden Preis lösen. Also es beispielsweise, wenn ich teilweise in Startups mitkriege, was da für eine Kultur ist, dann sagen wir, hey, wir wollen jetzt ein Unternehmen aufbauen. Wir waren beispielsweise alle schon in der Beratung, wo auch eine andere Kultur herrscht, und wir wollen ein Unternehmen aufbauen, wo wir sagen, da würde ich auch gerne arbeiten. Und ich glaube, diese Kombination ist immer das, weil egal wie arg wir diskutieren, wissen wir, dass wir da ein größeres Ziel haben und dass wir in diesem Ziel extrem allein sind. Und das, glaube ich, hält uns zusammen.
Kannst du uns mal mitnehmen in so eine besonders schwierige Diskussion? Vielleicht einfach mal ein Thema rausgreifen, wo du auch sagst, da können Gründerteams eben einfach, und vielleicht, also ich glaube, die wichtige Botschaft ist an alle, die im Team gründen, das ist halt nicht schlimm, wenn man sich streitet.
Ich glaube, das ist sogar wichtig.
Wenn man Konflikte hat und dass man dann nicht sofort denkt, oh Gott, jetzt ist hier das Ende. Am Anfang waren wir doch alle so gemeinsam euphorisiert und wollten die Welt erobern. Und dann kommt halt das Startup-Leben, das Gründerleben. Es gibt Ups and Downs. Persönlich entwickeln sich die Leben ja auch weiter.
Absolut.
Und das gehört dazu. Und von daher vielleicht einfach mal so ein Beispiel, damit andere vielleicht nachvollziehen können, vielleicht dann demnächst mal in einer ähnlichen Situation sind, okay, gehört dazu, und so kann man es aber vielleicht auch lösen.
Ja, also ich glaube, wie du es gesagt hast, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man diskutiert. Und wir, zumindest da sind wir uns immer einig, dass wir sagen, hey, wenn wir Diskussionen führen und die auch mal länger gehen, dann ist es wichtig, aber natürlich muss man auch immer zu einem Ziel kommen. Also ich glaube, was wir extrem versuchen, ist, dass wir da sehr zielorientiert sind. Also wenn wir diskutieren, bringt es zum Beispiel nicht, wenn jemand sagt, ja, okay, sehe ich nicht, sondern man muss mit einem Gegenvorschlag kommen. Also es gibt bei uns, und ich glaube, das ist auch was für Gründer am wichtigsten ist, man muss halt immer vorankommen. Wenn man die ganze Zeit nur diskutiert, dann kommt man halt nicht voran. Und ich glaube, da einen Mittelweg zu finden und irgendwann zu sagen, gut, dann machen wir jetzt Entscheidung X, und wenn sie falsch ist, rennt man halt nach 1-2 Monaten wieder in die andere Richtung. Das hilft extrem, aber für uns war, sage ich mal, einer der Themen natürlich ganz klar der Pivot, weil man weiß ja nie wirklich, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, das ist nicht richtig, oder vielleicht muss ich nur noch 1-2 Monate weiter hart dran arbeiten und dann kommt das ganz große Spiel. Und da ist es natürlich bei uns, sage ich mal, jeder von uns hat einen anderen Kundenkontakt, mehr oder weniger. Also bei Frederik ist jemand, der das im Sales macht. Das heißt, er bekommt das sehr, sehr früh einfach Anforderungen raus. Ich bin derjenige, der, sage ich mal, mit Kunden eher spricht, die schon bei uns Kunden sind. Die haben auch wieder andere Anforderungen. Und Sascha bekommt halt immer das Ganze aus einer Tech-Perspektive mit und hat wieder. Und wie gesagt, das hat extreme Vorteile, aber bedeutet natürlich auch, dass jeder so ein bisschen immer eine andere Meinung hat. Aber am Ende des Tages bauen wir ein Produkt für einen Kunden. Und ich glaube, das ist auch das, was den Teams am meisten hilft, wenn eigentlich sollten die Kunden entscheiden, wo man hinrennt, nicht wir. Wir sollten sehr, sehr gut darin sein, zu übersetzen, welche Probleme haben die und wie lösen wir die. Aber am Ende muss man schauen, dass eigentlich der Großteil davon von den Kunden kommt.
Diskussionskultur ist eine Sache, gesellschaftsrechtlich ja im Zweifel nochmal eine andere Sache. Habt ihr Regelungen getroffen, wie ihr final entscheidet? Also zu dritt, 2 gegen 1, naja, 1 gegen 2 vermutlich nicht, aber hat jemand die eine Stimme mehr, um im Zweifel auch den gordischen Knoten zu lösen?
Ehrlicherweise haben wir das nicht. Wir haben das, also ich glaube, sagt man es mal so, rechtlich würde es wahrscheinlich Sinn machen. Aber wir haben auch gesagt, naja, wenn wir es nicht hinkriegen, zu dritt uns zu einigen, dann wird es schon irgendeinen Grund haben. Und vielleicht muss man dann halt nochmal am Samstag nochmal diskutieren, um dann auf was zu kommen. Aber wenn jemand wirklich fest davon überzeugt ist, dass das eine falsche Richtung ist, dann diskutieren wir lieber nochmal.
Dann lass uns jetzt über Vertrieb sprechen. Im Vertrieb gibt es ja momentan auch enorm viel KI im Einsatz. Über LinkedIn werden die Leute angeschrieben per KI, angerufen ist mittlerweile möglich, extreme Lead-Generierung mit KI. Wie geht ihr das Thema an? Ähnlich, anders? Was ist eure Strategie?
Also grundsätzlich sage ich mal, wir probieren alles aus. Ich glaube, das ist auch, wenn mich andere Gründer fragen, was ich machen würde, alles ausprobieren, weil ich glaube, jeder Kunde, jeder Markt ist da ein bisschen anders. Manche Sachen funktionieren, andere funktionieren nicht. Und dann ist, sage ich mal, jetzt gerade bei uns im Kernprodukt, was ja auch relativ, sage ich mal, niedrigpreisig anfängt, haben wir ganz klar gesagt, wir können da jetzt nicht eine große Sales-Mannschaft drauf machen, weil sonst lohnt sich es einfach margentechnisch nicht. Und deswegen, wie gesagt, am Anfang Großteil inbound. Was untypisch ist, vieles läuft da bei uns über Instagram, was jetzt auch viele sagen, ja, sehe ich jetzt nicht so in der Fertigungsindustrie. Spannend ist aber, fast jeder ist heutzutage auf Instagram und jeder guckt da mal drauf. Und für uns war das Feedback, hey, ich gucke da mir Fußballvideos an, dazwischen kommt Serpro, okay, klicke ich mal drauf. Bei uns zum Beispiel, wir testen auch viel LinkedIn. Bis jetzt hat sich rein, sage ich mal, in dem bezahlten Marketing LinkedIn für uns nicht so wirklich gelohnt. Was aber sehr, sehr gut funktioniert, ist eben, sage ich mal, so diese Founder-Brand, wo Frederik gerade, sage ich mal, eher in die Richtung unserer Kunden geht, wo dann ganz klar sagt, hey, ich bin der Experte für QS, für technische Zeichnung und da bekommt man sehr, sehr viel. Das klappt sehr, sehr gut. Genau, und ansonsten natürlich klassisch auch weiterhin messen, wobei man sagen muss, Messen für uns sind inzwischen mehr auch, um Kunden zu treffen. Der Erstkontakt ist eigentlich inzwischen fast nur noch über Social Media.
Und ist der persönliche Kontakt noch wichtig? Wird er weniger wichtig?
Ich glaube, er wird differenzierter. Bedeutet für uns, also ich finde, es ist wie wenn man im Unternehmen arbeitet. Homeoffice oder generell online arbeiten ist extrem gut. Aber wenn man beispielsweise gemeinsam einen Workshop macht, ist es schon gut, wenn man gemeinsam auch mal in einem Raum sitzt. Und ähnlich ist das, sage ich mal, in einem Vertrieb auch. Hängt natürlich noch enorm von der, sage ich mal, Ticketgröße ab. Wenn man zu größeren OEMs was verkauft, da kann mal sein, dass man am Anfang Pilotenprojekt hat, wo man auch öfter mal vor Ort hingeht. Aber ich glaube, so ein bisschen die Kombination macht es halt einfach. Bei unserem Standardprodukt, ehrlicherweise, habe ich den Großteil bis jetzt nur online gesehen. Bei größeren Tickets und umso komplexer, sage ich mal, das Produkt wird, ist es definitiv weiterhin sinnvoll, auch vorbeizukommen. Aber dann auch nicht die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist ein enormer Vorteil für beide Seiten.
Wie habt ihr denn erste Kunden? Weil das ist ja oft die ganz große Herausforderung. Die ersten Kunden gewonnen.
Ja.
Oder den ersten Kunden vielleicht.
Ja, war auch über Social Media. Also ich habe ja gesagt, wir haben am Anfang den Fehler gemacht. Wir haben erst gebaut und dann versucht, Kunden zu finden. Wir haben gesagt, wir wollen beim anderen Produkt das anders machen. Und im Endeffekt haben wir einfach mal aus Social Media eine Kampagne geschaltet und haben gesagt, hey, wir können automatisch Prüfpläne erstellen. Wir hatten noch gar kein Produkt, also wir haben einfach mal gesagt, wir können das. Um zu sehen, wie viele wären dann daran interessiert. Und spannenderweise war ein recht kleines Budget, ich glaube irgendwie 700-800 € im Monat, hatten wir da relativ schnell 50-60 Leads in einem Monat generiert, was wahrscheinlich mehr war, als wir insgesamt bei unserem vorherigen Produkt komplett hatten. Und aus den Leads haben wir dann gesagt, okay, haben mit denen gesprochen und haben dann 20 daraus definiert, ich glaube 10 oder 20 waren es, wo wir gesagt haben, okay, ihr zahlt wirklich schon davon und wir bauen das jetzt gemeinsam mit euch und haben dann sozusagen relativ schnell iterativ mit unseren Kunden dann gearbeitet und am Ende war es nur, wenn das Produkt dann wirklich steht, dann zahlt ihr dafür auch und glücklicherweise haben wir es auch hingekriegt und dann haben eben die ersten gezahlt. Bedeutet auch, als wir dann gelauncht sind, hatten wir halt schon die ersten Kunden.
Ja. Das ist auch ein super günstiger Leadpreis.
Ja, absolut.
Nicht mal 20 € gewesen.
Ja, muss man fairerweise auch sagen, auf Dauer ist das aber auch, funktioniert das auch nicht. Also die Plattformen sind da schon recht gut, dass wenn man da das erste Mal drauf geht, dann pushen die da einen so ein bisschen, wenn man denkt, oh, das ist ja mega. Dann wird es auch immer schwieriger, das, sage ich mal, skalierbar hinzukriegen.
Was sind denn so typische Einwände? Weil das ist ja auch etwas, womit viele Gründer dann konfrontiert sind. Dann sitzen die beim Kunden, reden und dann kommt ein Einwand. Und dann weiß man immer sich so, oh, dann gehe ich mit dem Preis runter, so, ja. Um den Einwand zu entkräften. Was hört ihr so und wie geht ihr damit um?
Ja, naja, ich meine, was klassischerweise in Deutschland immer ein Thema ist, ist das Thema Daten. Also wie geht ihr mit Daten um? Wo sind die Daten? Gerade Cloud ist was, wo ich finde, gerade Fertigungsindustrie, aber auch in anderen Industrien, ist halt einfach noch nicht so gang und gäbe. Da muss man einfach sehr viel erklären. Was wir grundsätzlich nicht machen, ist, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen mit dem Preis runter. Was man natürlich als junges Unternehmen macht, ist oft auch, dass man sagt, hey, ich kann mit dem Preis runtergehen, wenn du mir aber auch irgendwas gibst. Und das ist für uns, sage ich mal, so ein bisschen die Strategie. Gerade am Anfang war es halt einfach, hey, darf ich euer Logo verwenden oder machen wir gemeinsames Marketing, was natürlich enormes Vertrauen dann in die Industrie schafft. Solche Themen machen wir, aber auch immer weniger, sage ich mal, umso besser man einfach den Kunden versteht, umso bessere Antworten bekommt man auch und nach baut man sich, sage ich mal, so sein Sales Playbook auf, wo man dann sagt, okay, wenn der Einwand kommt, dann kannst du die Antwort geben.
Wichtiger Punkt, sowas tatsächlich auch mal runterzuschreiben und mit dann in so ein Gespräch zu nehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was
absolut
viele da am Anfang auch vernachlässigen. Wir sind da wieder bei dem Thema Feedback, also Einwände jetzt nicht einfach als, naja, das ist jetzt einfach negativ und um Gottes Willen, ich muss das irgendwie versuchen wegzupushen, sondern Einwände auch zu nehmen, um die eigene Argumentation zu stärken, ja, und beim nächsten Mal eigentlich vorher ein Argument zu bringen, damit so ein Einwand gar nicht erst stattfindet.
Ja, besonders, also wir haben das gerade stark gemerkt, dass, sage ich mal, jetzt der Verkauf oder Vertrieb stark natürlich jetzt weg von den Gründern auch geht und wie wichtig das da eigentlich ist, weil ich glaube, als Gründer, man ist so tief in dem Produkt, du kannst eigentlich fast das an theoretisch jeden verkaufen, weil du einfach so überzeugt davon auch bist und unsere ersten Kunden haben viele auch einfach gesagt, ja, ich fand euch sympathisch, ich habe das halt mal gekauft. Aber das wird natürlich umso schwieriger, wenn man, sage ich mal, einen Mitarbeiter hat, dann muss man immer mehr einen Standardprozess haben, den man einfach duplizieren kann.
Finanzierung, ja auch angesprochen. 2 Millionen Euro habt ihr hinbekommen. Vielleicht gerade auch nochmal, aber bevor wir auf diese Finanzierungsrunde kommen, am Anfang, wie habt ihr das da finanziert?
Also bei uns war das schon so, dass wir nicht alle direkt aus dem Job rausgegangen sind. Bedeutet beispielsweise bei mir, ich habe noch, sage ich mal, ganz normal in der Beratung gearbeitet und habe dann versucht, immer noch nachts oder, sage ich mal, auch am Wochenende halt reinzugeben, was ich noch supporten kann. Und gleichzeitig hat meine 2 Mitgründer auch den Gründerzuschuss, die dann da auch eine Unterstützung hatten. Und so halt am Anfang ein bisschen finanziert, bis man, sage ich mal, die ersten Umsätze auch hatte.
Gründerzuschuss, du meinst ALG1, also aus der Arbeitslosigkeit, oder?
Genau, genau.
Okay, ja. Was auch gar nicht mehr so einfach ist.
Das ist richtig.
Hat aber damals noch geklappt.
Genau, absolut. Ja, ich meine, viele Startups gründen ja aus der, sage ich mal, auch der Uni raus. Da bekommt man ja mit dem Exist eine super Unterstützung. Und da kenne ich auch viele, die sagen, das ist mega. Wir hatten leider das, sage ich mal, das Glück nicht. Deswegen musste man sozusagen alles mitnehmen, was geht.
Ja. Ich habe das 2010 auch gemacht. Ja. Damals hat aber im Prinzip in Anführungsstrichen auch noch jeder den Zuschuss bekommen, weil damals lag ja der Fokus auf, okay, Hauptsache die Arbeitslosenzahlen runter und deshalb schicken wir die Leute da. Später war ja dann Vermittlungsvorrang in den Arbeitsmarkt, auch Geld ersparen. Also insofern ist das eben gar nicht mehr so trivial dann. Ja. Und man muss wirklich zeigen, okay, das ist jetzt mein Weg und die jegliche Festanstellung ist für mich nicht relevant. Dann die Finanzierung. Welche Erfahrungen sind da, weil die meisten Gründer durchlaufen ja dann ihre erste Finanzierung. Und welche Erfahrungen sind aus deiner Sicht besonders wertvoll, um Investoren zu finden, zu überzeugen und dann auch den Deal gut unter Dach und Fach zu bringen? Also ja, vielleicht diese 3 Steps.
Also ich glaube grundsätzlich bei jedem dieser Steps hilft es eigentlich am meisten, wenn man mit anderen Gründern spricht, die das schon gemacht haben. Also was wir auch extrem viel machen ist, dass wir, und dafür finde ich LinkedIn ein extrem gutes Netzwerk, einfach Gründer anschreiben, die vielleicht einfach schon 2-3 Jahre vor uns sind und fragen, hey, wie hast du das und das angegangen? Genauso kann man natürlich hier jetzt auf der Hinterland auch einfach Gründer fragen. Die meisten sind da auch mega offen, sage ich mal, und unterstützen sich gegenseitig. Weil am Ende, wir kämpfen nicht gegeneinander, wir haben alle die gleichen Probleme und das finde ich extrem krass, wie man sich einfach oder wie sich generell Gründer unterstützen. Das habe ich vorher in anderen Industrien nicht so gehabt. Da ist es definitiv so. Und der 2. Punkt ist, glaube ich, Investoren sind extrem gut darin zu verstehen, ob du eigentlich selber weißt, wo du hin willst. Und wenn man selber nicht oder wenn man als Gründerteam gar nicht so richtig an seine Vision glaubt und auch das zumindest mal grob durchdacht hat, dann kommt das relativ schnell auch in den Gesprächen raus. Ich glaube, gerade als Pre-Seed-Startup ist es dann eher besser, sage ich mal, in den Sachen, die man präsentiert, sich klar zu sein, anstatt so eine riesige Vision zu machen, wo aber alles noch komplett schwammig ist.
Gib mal ein Beispiel. Also was hat bei euch zum Beispiel diese Klarheit ausgemacht? Woran würdest du das festmachen?
Bei uns war die Klarheit, dass wir, sage ich mal, die nächsten konkreten Schritte, wo wir jetzt in den 1-2 Jahren hinkommen wollen, einfach sehr, sehr detailliert unseren, sage ich mal, potenziellen Investoren sagen konnten. Und nach hinten raus, sage ich mal, das immer undefinierter wurde, was ja aber auch okay ist, weil ich glaube, eine gewisse Flexibilität sollte man haben. Aber es sollte halt zumindest klar sein, wenn ich euch jetzt 1-2 Millionen gebe, was macht ihr denn damit? Und wenn das nicht klar ist, wofür brauche ich dann eigentlich das Geld? Und das haben wir auch am Anfang gemerkt. So dieser klassische Weg, ja, ich muss jetzt eigentlich racen. Zum Glück haben wir es nicht zu früh gemacht. Weil wir hatten keine Ahnung, was hätten wir dann machen sollen. Wir wussten gar nicht, soll ich es jetzt ins Marketing machen? Soll ich da Vertriebler einstellen? Das war uns alles unklar. Aber wenn das einmal klar ist, dann sind so Sachen wie Businessmodell und Finanzplan aufbauen, das ist eigentlich alles ganz logisch, weil das unterstützt das Ganze nur und gibt eine gewisse Transparenz. Aber ich bin der Meinung, bevor man das nicht überlegt hat, was man wirklich mit dem Geld macht, sollte man eigentlich nicht mit Investoren, sage ich mal, darüber diskutieren.
Wo habt ihr versucht, Investoren zu finden? Wie seid ihr da vorgegangen?
Größtenteils habe ich mich war ich dafür verantwortlich, weil ich eben vorher auch in der, sage ich mal, Beratung war, wo auch Themen M&A und ähnliches, sage ich mal, ich bearbeitet habe. Was man bei Investoren eben auch merkt, das ist ein ganz klares, sage ich mal, Aufbauen eines Netzwerks. Und es ist extrem wichtig, sage ich mal, da auch die Person zu haben, mit der man so eine gewisse Verbindung aufbaut, um dann, sage ich mal, nach und nach dann auch, sage ich mal, das Rest des Teams zu überzeugen, dass sie in uns investieren. Bedeutet, bevor wir überhaupt ins Fundraising gegangen sind, habe ich eigentlich schon ein Jahr lang einfach dieses Netzwerk aufgebaut, weil ich hatte es ja nicht. Also ich war in der Beratung, ich hatte nichts damit zu tun, kannte da niemanden. Das heißt, ich bin auf Messen gegangen, habe da Leute angeschrieben, habe Leute über LinkedIn angeschrieben, habe andere Gründer gefragt, einfach mal mit denen auch telefoniert, um mal zu sagen, hey, da wollen wir hin. Wir fundraisen gerade nicht, aber grundsätzlich, dass ihr uns mal kennt. Was natürlich, sage ich mal, das Fundraising an sich dann deutlich einfacher gemacht hat, weil man nicht bei Null gestartet hat. Also im Endeffekt waren dann auch davon die Investoren dabei, die mit uns, sage ich mal, die Pre-Seed-Runde gemacht haben.
Also wichtiger Punkt, eigentlich schon so früh wie möglich Netzwerk aufbauen, in der komfortablen Situation auch sein zu können. Okay, wir brauchen gerade kein Geld, aber wenn es dann soweit ist, kommen wir auf euch zu. Relationship Building im Endeffekt. Wenn es dann an die Verhandlung geht, was waren so neuralgische Punkte, wo du sagst, puh, da stand es vielleicht auch mal auf der Kippe oder oh, da haben die uns aber ganz schön gefühlt vielleicht über den Tisch gezogen oder da mussten wir drauf achten. Wo würdest du Gründern empfehlen, genau hinzuschauen?
Ja. Also ich glaube, einerseits sollte man schauen, dass man weiterhin an das glaubt, was man bauen möchte, weil natürlich Investoren einen ganz anderen Blickwinkel auf gewisse Industrien hat. Wir sprechen sehr, sehr stark mit, sage ich mal, den Kunden. Die meisten Investoren sprechen eher, sage ich mal, mit anderen Investoren oder auch mit anderen Startups, um da Referenzen zu haben. Das bedeutet, ich glaube, man muss sich sehr, sehr klar sein, was man baut, und dann aber auch daran glauben und auch, sage ich mal, die Story dann auch sinnvoll verkaufen an die Investoren. Also gerade in unserem Fall ist es natürlich immer ein Thema, hey, ihr habt aktuell noch sehr, sehr kleine Tickets, wie kann denn daraus ein Venture Case werden? Aber andererseits ist das für uns eigentlich bewusst so gewählt, weil wir ganz klar sagen, hey, das ist für uns der Zutritt in den Markt. Das heißt, diese kleinen Tickets kann man auch, sage ich mal, als Go-to-Market verkaufen. Bedeutet nicht, dass, sage ich mal, ein Kunde, der nur 3.000 Euro zahlt, uns nicht wichtig ist, das gar nicht, aber ein Investor will natürlich sehen, wie kann dieses Ding groß werden, weil ansonsten kann man es bootstrappen. Und ich glaube, gerade am Anfang ist, sage ich mal, dieses Storytelling extrem wichtig, damit eben auch, sage ich mal, die Story einfach rund ist. Genau, das war eigentlich, sage ich mal, für uns ein extrem wichtiger Punkt. Andererseits, sage ich mal, was wir auch gelernt haben und was ich jedem empfehlen würde, man arbeitet ja sehr, sehr stark in der Finanzierungsrunde auf das Termsheet hin. Aber wenn man das Termsheet mal hat, eigentlich schon davor, auf jeden Fall einen Anwalt sich holen. Weil ehrlicherweise viel, also ich glaube, es ist nicht die Gründeraufgabe. Man sollte grob die Economics verstehen, was da passiert. Aber am Ende steht da so viel drin in der Anwaltssprache. Da lohnt sich das schon, auch wenn es Geld kostet und auch wenn es weh tut, aber es hilft auf jeden Fall.
Welche Begriffe haben dich denn da besonders überrascht? Auch was euch dann vielleicht der Anwalt mitgegeben hat? Oh, hier, Achtung, da sind so zwei, ja, drei Knackpunkte.
Ich glaube, es waren nicht so primär, sage ich mal, einzelne Begriffe, aber eher so ein bisschen zu verstehen, okay, was passiert zum Beispiel bei einem Exit? Wer kriegt erster sein Geld? Das ist so ein klassisches Thema. Was passiert beispielsweise, wenn eine Finanzierungsrunde kommt, die niedriger bewertet ist als so eine Downround? All solche Themen, also eigentlich immer die Themen, wo man sagt, ja, als Gründer, ich bin so überzeugt, das wird eh nicht passieren. Aber Realität ist nun mal, dass sie oft passiert. Genauso Thema auch, was ein Klassiker ist, ab wann dürfen Investoren in Anführungszeichen dich zwingen, dieses Unternehmen zu verkaufen. Ich glaube, das sind so die Grundthemen, wo man halt auch in der Finanzierungsrunde, auch wenn man optimistisch ist und auch wenn das sehr, sehr cool ist, dass man wahrscheinlich eine Runde closed, auch drüber nachdenken muss. Es kann halt auch immer mal Momente geben, wo es nicht so läuft.
Ich hatte neulich einen Podcast mit der Caroline Ackermann. Die hat ja ein Deep Tech Startup über 8 Jahre und die hatten bei einer Finanzierungsrunde dann das Thema Meilensteine drin. Finanzierungsrunde, ich glaube, auch 2 Millionen. Und am Anfang kommt halt nur 1 Million erstmal auf dein Konto. Ja. Und der Rest ist an Meilensteinen gekoppelt. Sie haben dann den Meilenstein gerissen, gar nicht ihre Schuld, ne, ein Zulieferer mit der Anlage beim ersten Pilotkunden und so weiter. Aber der Investor konnte halt sagen, Pech gehabt. So. Und dann gab es halt kein Geld. Wie ist es bei euch, Thema Meilensteine?
Wir haben das zum Glück nicht. Kann ich recht kurz beantworten. Aber ich kenne es bei anderen Startups auch. Wobei man auch sagen muss, es kommt halt auch immer ein bisschen auf das Unternehmen an sich an. Also gerade bei Deep Tech muss man fairerweise sagen, glaube ich, macht das auch Sinn. Weil halt Investoren auch auf, also das ist ein extrem langer Zeitraum, wo investiert wird. Teilweise, wenn noch Hardware dabei ist, ist auch nochmal ein längerer Zeithorizont. Also ich glaube, das Wichtigste ist halt auch so ein bisschen zu versuchen, Investoren zu verstehen. Also ich glaube, das klingt natürlich immer so, hey, wir bauen da was mega Cooles, wir sind mega erfolgreich, das wäre ja blöd, wenn niemand investiert, aber am Ende sitzt auf der anderen Seite jemand, der genauso, sage ich mal, Geld damit verdienen will. Das machen die ja auch nicht aus Spaß, zumindest teilweise. Ich glaube, Spaß ist auch dabei, aber am Ende geht es darum, einen Financial Return zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich beide Seiten verstehen und natürlich auch, dass man sich klar ist, dass, sage ich mal, das Ziel von dem Gründer nicht immer zwingend zu 100% dasselbe ist wie das Ziel eines Investors.
Noch 2 Fragen zum Thema Finanzierung. Ich heute Morgen auch einen LinkedIn-Post zum Thema Cap Table und vor allen Dingen Beteiligungshöhe der Gründer über die verschiedenen Finanzierungen, weil man sieht das durchaus häufig, dass im Laufe der Finanzierung der Gründer schon relativ oder auch das Gründerteam schon relativ schnell keine signifikanten Anteile mehr halten. Wie blickst du auf das Thema?
Ja, ich glaube auch da extrem wichtig, das zu verstehen. Also, dass man sich mal als Gründer überlegt, okay, mit was plane ich dann, wie viele Runden ich mache? Weil ich glaube, das ist einerseits das Wichtige. Da kann man sich auch immer sehr gute Benchmarks schauen. Und andererseits, dass man halt auch guckt, was ist denn gerade so der Standard? Weil solche Finanzierungs- einerseits Höhen, was ist so eine Pre-Seed-Runde, was ist eine Seed-Runde, ändert sich natürlich auch immer. Was gibt man da ab? Grundsätzlich, glaube ich, ist es weiterhin valide, dass man, sage ich mal, so in Europa sagt, über die Runde sollte man nicht mehr als so zwischen 10% und 20% abgeben. Weil das Problem ist ja auch ab einem gewissen Moment, und ich glaube, das ist sowohl für Gründer als auch für Investor nicht gut, hat einfach ein Gründer gar nicht mehr so einen Anreiz, in dieses Unternehmen rein zu investieren, wenn du, sage ich mal, da nichts zu gewinnen hast. Bedeutet für mich, einerseits muss man sich als Gründer darüber bewusst sein, andererseits bin ich aber davon auch überzeugt, dass wenn man mit Investoren spricht und Investoren beispielsweise das nicht selber auch ansprechen, dann müsste man auch überlegen, ob dieser Investor ein guter Investor ist, weil ein Investor hat davon auch nichts. Und mit, sage ich mal, wir hatten Seed und Speed und D11Z als Investoren, mit beiden haben wir das besprochen. Das heißt, ich glaube, das ist eine Verantwortung, die beide Seiten haben.
Und letzte Frage, man konnte ja den Medien auch entnehmen, dass Venture Capital Unternehmen von Carsten Maschmeyer bei euch investiert ist. Vielleicht da nochmal kurz, wie kam es dazu und matcht das, passt das? Wie unterstützt er euch vielleicht auch? Ist ganz spannend mal zu hören.
Ja, absolut. Also grundsätzlich haben wir uns stark überlegt, was wollen wir denn überhaupt für Investoren und wo sollen die uns dann unterstützen? Also ich glaube, das eine ist natürlich immer das Geld. Klar, das braucht man, um Mitarbeiter einzustellen und so weiter. Aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie ein Investor auch sonst noch helfen kann. Und wir haben das bewusst so gewählt. Carsten Maschmeyer mit eben der Seed und Speed, die eben dafür bekannt sind, sehr, sehr stark im Sales zu sein und uns da auch schon, also wir haben da schon Sales-Workshops bekommen, haben auch Intros schon zu Unternehmen bekommen. Also die helfen uns sehr, sage ich mal, von dem Gründer Sales wegzukommen zu, sage ich mal, zu einer Sales-Organisation. Das ist enorm hilfreich. haben. Das ist sozusagen der eine Punkt. Und in Richtung, sage ich mal, D11Z war für uns ganz klar, das ist ja, sage ich mal, das Family Office von Dieter Schwarz, also der Lidl-Gruppe, die wir eben auch sehen, naja, die sind im Süden, da sind sehr, sehr viele Fertigungsunternehmen, die haben ein riesiges Netzwerk und können uns da auch, sage ich mal, sehr gut helfen, in die Industrie reinzukommen, weil wir gerade in der Fertigungsindustrie, also diese Kombination Sales und eben Marktzugang, für uns enorm wichtig ist und bringt uns wieder ein bisschen auch zurück, sage ich mal, zum Thema KI-Sales und alles Mögliche. Der Marktzugang und den zu haben als Startup ist enorm wichtig.
Also auch da nochmal das Thema strategische Auswahl der Investoren. Ich frage jetzt mal nicht, ob er euch jetzt jeden Montag anruft und eine Motivationsrede hält, damit die Woche dann mit den entsprechenden...
Er ist, glaube ich, heute auch hier.
Stimmt. Wer weiß, ob du nachher noch zum Rapport musst hier. So, und dann zeig uns mal, wie der Monat gelaufen ist oder was noch ansteht für die zweite Monatshälfte. Aber vielleicht, dann verbinden wir es nochmal mit dem Thema Sales aus diesen Workshops. Wenn du so drei Dinge, die du mitgenommen hast, die du besonders wichtig fandest, auch nochmal teilen würdest, glaube ich, wäre super.
Also wie gesagt, das Erste, was ich schon gesagt habe, ist dieses Sales Playbook. Ich glaube, am Anfang als junges Startup geht es einfach nur darum, irgendwie zu verkaufen. Und du probierst wirklich alles, jede Taktik, einfach um durchzukommen und freust dich, wenn du, sage ich mal, einen Kunden geclosed hast. Das geht halt dann nicht mehr, wenn du die ersten Mitarbeiter hast. Und eigentlich ist das, wo wir bis jetzt am meisten Zeit gemeinsam auch mit dem Team von Seed & Speed reingesteckt haben, zu überlegen, hey, wie kriegen wir das Ganze standardisierbar und skalierbar? Bedeutet beispielsweise auch, ehrlicherweise bis zur Finanzierungsrunde hatten wir nicht mal ein CRM. Wir haben alles in Excel gemacht.
Oh Gott, oh Gott.
Natürlich Katastrophe.
Was habt ihr? Eine Software, die auf KI aufsetzt? Das ist das, womit ihr die Kunden überzeugen wollt.
Und wir haben es genauso gemacht. Aber das ist genau eben der Punkt am Anfang als Startup. Und ich meine, viele unserer Kunden sind fairerweise auch mal so gestartet. Das sind viele Mittelständler, die auch einfach gesagt haben, hey, ich hole mir jetzt eine Fräsmaschine und dann lege ich mal los. Deswegen kann ich das auch verstehen, wenn die ab und zu mal noch auf Excel unterwegs sind, weil man sagen muss, größere Unternehmen sind auch noch viele auf Excel unterwegs. Aber das ist eigentlich, da geht am meisten Zeit, glaube ich, rein und da hat auch das Team eine große Stärke, weil, sage ich mal, oft in Startups investiert wird, die in genau diesem Stadium sind. Die sagen, hey, ich habe jetzt meine ersten Kunden geclosed, ich weiß jetzt grundsätzlich, was die Probleme sind, aber ich muss das jetzt so transferieren, dass ich da eine Organisation draus machen kann. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dadurch, dass sie schon das mit vielen Startups gemacht haben, kann ich halt auch einfach anrufen und kann fragen, hey, ich hätte bei dem und Thema noch eine Frage, hast du da einen Gründer für mich, mit dem ich reden kann? Und dann habe ich innerhalb von zwei Tagen oder je nachdem, wie die gerade Zeit halt haben, habe ich da eigentlich ein kurzes Gespräch und Input. Weil man kann keinen besseren Input bekommen als von anderen Gründern. Das ist wirklich, das kann ich allen sagen, egal welche Frage man hat, sprecht mit anderen Gründern.
Weil du es gerade gesagt hast, ihr habt von Excel dann auf das CRM gewechselt.
Ja.
Vielleicht dann ganz kurz noch euer Toolstack. Geschäftskonto habt ihr bei?
Quanto.
Mhm. Buchhaltungssoftware?
Also wir haben mit LexOffice angefangen. Inzwischen ist es eine Kombination, weil wir jetzt auch Buchhaltung nicht mehr intern machen, ehrlicherweise. Also LexOffice und Steuerberater.
Okay. CRM habt ihr euch dann entschieden für?
Genau, haben wir HubSpot.
Also schon eine große Lösung dann.
Ja, besonders, also die machen das ja immer clever, dass man als Startup am Anfang irgendwie 90% der Kosten spart. Die Frage, noch sind wir da drin? Die Frage ist, was passiert, sage ich mal, wie teuer wird es, wenn wir das nicht mehr haben? Da muss man als Startup definitiv aufpassen.
Was ist noch eine wichtige Software, die ihr so unternehmensweit im Einsatz habt?
Wir nutzen Notion noch recht viel, einfach, sage ich mal, für uns, ich nenne es immer so ein bisschen unser internes Brain, also da wird, sage ich mal, Task natürlich getrackt. Wir haben auch viel vernetzt inzwischen, auch einfach, um viele Informationen einfach zu sammeln. Da nutzen wir eigentlich Notion sehr, sehr gut, kann man ja auch Meetings aufnehmen und so weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber ansonsten haben wir, sage ich mal, gar nicht so viele Tools im Einsatz. Natürlich, wenn ich jetzt unser Tech-Team fragen würde, die hätten noch ein bisschen mehr. Und natürlich, jeder hat entweder Claude oder ChatGPT-Lizenz.
Dann noch abschließend zu dir als Gründer und so im Daily Doing, beziehungsweise vielleicht auch dieses Spannungsfeld, hart arbeiten, aber auch mal Pausen. Ist das schon Thema bei dir gewesen über die drei Jahre? Oder sagst du, oh, ich bin immer mit meinem Energielevel hoch gewesen, ich kann powern, komme aus der Beratung, das liegt mir im Blut. Wie hast du das so erlebt?
Ja, also es hat definitiv einen Vorteil, dass ich aus der Beratung komme. Also ich glaube, da lernt man auf jeden Fall hart zu arbeiten. Was ich aber unterschätzt habe, ist sage ich mal, wie emotional Gründen ist im Vergleich zur Beratung. Also ich glaube, in der Beratung konnte ich das sehr, sehr gut, dass ich sage, okay, es gibt eine Aufgabe, die muss eben gemacht werden und fertig. In der Beratung ist es aber ja nicht so, dass das, sage ich mal, so dein eigenes Baby ist und du willst dahin und du investierst sehr viel Zeit. Und gleichzeitig hast du ja auch fairerweise enorme Opportunitätskosten als ein Gründer. Kannst nicht mehr so viel definitiv mit Freunden machen, ist definitiv nicht mehr so viel Geld. Das heißt, da habe ich schon gemerkt, dass das emotionaler einfach ist und ich dann Ausgleich brauche. Für mich ist das Sport. Also ich muss immer gucken, dass ich alle ein, zwei Tage irgendwie laufen gehe oder schwimmen oder Radfahren. Ist natürlich bei jedem Gründer auch so ein bisschen anders, fairerweise. Also jeder hat da so ein bisschen seinen anderen Ausgleich. Aber ich glaube, das ist enorm wichtig. Und auch dieses, man muss mit der Zeit lernen, sage ich mal, dass, sag mal blöd, Scheiße einfach passiert. Dass das auch okay ist. Das kann man nicht ändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dass es, sage ich mal, die Highs und Lows nicht mehr so extrem sind, weil das sonst einfach zu anstrengend ist.
Hast du Routinen, um möglichst gut durch so eine Woche zu kommen? Also, dass du auch sagst, so kann ich auch erkennen, dass diese Woche eine gute Woche war.
Das sollte ich mal einführen, glaube ich. Aber für mich ist es mit dem Sport auf jeden Fall. Also, was ich mache, ist auf jeden Fall, dass ich mir immer vornehme, wie viel Sport möchte ich diese Woche machen. Bei mir ist es ein Ziel, beispielsweise gerade trainiere ich auf dem Triathlon und da ist es enorm wichtig, dass ich mir das einfach, also ich führe so ein Buch, wo ich ganz genau track, wie viel Sport mache ich und genauso mache ich das auch mit anderen Sachen. Also ich nicht wirklich Routine, aber eher, sag ich mal, so ein bisschen auf sich selber schauen. Also ich schaue, wie viel habe ich geschlafen diese Woche, habe ich gut gegessen und so weiter. Ich glaube, das ist für mich enorm wichtig, aber ansonsten Routinen, ja, wir haben es noch nicht wirklich geschafft, sage ich mal.
Das ist gerade auf dein Privatleben fokussiert. Ja. Hast du Routinen, um im beruflichen Alltag produktiv durchzukommen? Wie gehst du da vor, um, Mensch, ich setze mir Ziele, Fokuszeiten, ja, wie auch immer?
Also was ich definitiv mache, ist, dass ich grundsätzlich, sage ich mal, also beruflich jetzt gesehen, auch vor neun, sage ich mal, keine Meetings mehr annehme. Also wenn es geht. In der Realität geht es leider nicht so richtig, aber zumindest mal versuche ich es. Genauso versuche ich auch, dass ich freitags eigentlich keine externen Termine mehr mache. Liegt einfach daran, weil wir gemerkt haben, man ist als Gründer, und ich meine, das ist ein positives Problem, aber relativ schnell auch in so diesem Daily Business. Was ja aber meistens, also man will ja immer auch versuchen, weiterzukommen und an dieser größeren Vision zu bauen. Und das ist dann, sage ich mal, Herausforderung, beides so ein bisschen hinzukriegen. Deswegen muss man sich immer auch diese Zeit blocken, wo man sagt, okay, jetzt, so wie du sagst, wie komme ich denn voran, wie mache ich den nächsten größeren Schritt? Das ist, sage ich mal, eher, dass ich mir den Freitag blocke. Und andererseits machen wir immer einmal in der Woche so eine Art kleines Strategie-Meeting zwischen uns Gründern und einmal im Monat eine Art größeres Strategie-Meeting, wo wir immer, so wie du sagst, diese Ziele setzen, was wollen wir diese Woche erreichen, was wollen wir monatlich erreichen, und dann immer schauen, haben wir das auch hingekriegt.
Wenn du sagst, vor neun keine Meetings, wann fängst du denn dann an?
Ja, das schwankt immer so, aber ich würde mal so sagen, im Schnitt ist, würde ich mal so von 8 bis 10.
Also, okay, das heißt, du hast aber eigentlich nicht viel meetingfreie Zeit, bevor du dann...
Nee. Aber man muss auch fairerweise sagen, das hängt halt auch so ein bisschen von der Industrie ab. Also okay. Bei uns, unsere Kunden fangen teilweise um 5, 6 Uhr morgens an. Bedeutet eigentlich auch, dass man meistens nach so 15 Uhr nicht wirklich externe Meetings mehr hat. Weil
okay, das heißt, ihr habt dann hinten raus eher...
Genau, richtig. Genau, also bei uns eher früher anfangen. Also deswegen sage ich auch, vor neun klappt leider oft nicht. Aber hinten raus ist dann, sage ich mal, mehr Zeit für intern, weil einfach die Kunden dann schon mit dem Arbeitstag durch sind.
Nur, glaube ich, ganz spannend, eure regelmäßigen Management-Meetings. Ja. Glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Habt ihr dort, bereitet ihr die gut vor? Mal ganz ehrlich? Oder stolpert ihr dann eher so, heute ist wieder unser Meeting, lass uns mal loslegen?
Fairerweise kam schon beides vor. Und wir haben auch schon ab und zu Monate gehabt, wo wir gesehen haben, oder Wochen, wo wir gesagt haben einfach, jetzt haben wir 3 Wochen und haben es nicht vorbereitet und eigentlich reden wir immer noch über das Gleiche. Da bin ich der Meinung, wenn man es nicht gut vorbereitet, dann sollte man es ehrlicherweise skippen. Und inzwischen machen wir das, aber das machen wir inzwischen auch mit Kunden so. Wenn ich nicht mit einem klaren To-Do aus Meetings rausgehe, dann ist das Meeting eigentlich noch nicht fertig. Das heißt, es müssen klare To-Dos oder Tasker sein oder eben mit Kunden ist es dann, es muss immer ein Follow-up-Meeting geben, ansonsten muss man noch weiter gucken.
Spannend. Henrik, viele, viele Punkte. Ich glaube, wir könnten noch ganz viele weitere Punkte aus dem Gründungsalltag fokussieren und diskutieren. Aber lass uns dann jetzt zum Abschluss nochmal vielleicht wenn du drei Sachen weitergeben könntest, Impulse, Anregungen, Learnings an andere Gründer, die jetzt sich auch aufmachen, am Anfang stehen, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
Ja, also ich glaube, wir haben alles schon recht gut gesagt. Vielleicht nochmal zusammenfassen. Auf jeden Fall so schnell wie möglich mit den Kunden reden. Und so wie du es richtig sagst, auch nicht frustriert sein, wenn man da hartes Feedback bekommt. Ich glaube, das harte Feedback ist das Beste, was man kriegen kann. Dann andererseits, sage ich mal, auch das Thema einfach nicht aufgeben. Also ich glaube, was bei uns auch, sage ich mal, den großen Unterschied gemacht hat, ist, dass wir auch einfach nicht aufhören wollten. Und wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen das schaffen. Und das Letzte natürlich, wie ich mehrmals schon gesagt habe, einfach mit Gründern austauschen. Weil wir machen alle, auch wenn es unterschiedliche Lösungen sind, unterschiedliche Industrien, wir haben alle dieselben Probleme. Ab und zu tut es auch einfach nur gut, wenn man dem anderen Problem erzählt und der sagt, ja krass, das habe ich auch. Oder eben auch, wenn man Fragen hat, dass man einfach Input bekommt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man gründen kann man nicht alleine. Man kann es nicht ohne Kunden, man kann es nicht ohne andere Gründer, die nicht unterstützen, man kann es auch nicht ohne, sage ich mal, seine Freunde und Familie, die einen unterstützen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber man muss es auch nicht alleine machen.
Gemeinsam statt einsam.
Genau.
Henrik, ganz, ganz vielen Dank. Euch weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Dass die Reise mit den Kunden gemeinsam gut weitergeht, dass der Carsten Maschmeyer vielleicht nicht jeden Montag anruft und sagt, hier, wie sieht's aus, Jungs? Zahlen stimmen noch nicht. Toi, 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 viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Spaß.
Danke, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Wenn ihr Fragen und Wünsche habt zum Podcast, schreibt mir gerne an podcast@für-gründer.de. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg und sagen bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.